Ich lese uns als Predigttext aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Liebe Gemeinde, wenn sich jemand bei mir zur Taufe gemeldet hat, als ich noch Gemeindepastor war, ich habe 28 Jahre Gemeindedienste in Norddeutschland durchgeführt, so ein Taufbewerber durfte sich den Taufvers selber aussuchen und da gibt es sozusagen eine Hitliste der Taufverse. Und einer der Verse, die besonders häufig gewünscht wurden, war der aus Jesaja 43, Vers 1, wo es heißt: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Da wird jemand sehr persönlich von Gott angesprochen und ihm wird Erlösung, Rettung, Befreiung zugesprochen. Er wird geehrt, mit seinem eigenen Namen angesprochen und ihm wird zugesprochen, dass er zu Gott gehören darf, als sein geliebtes Eigentum und darum niemanden und nichts mehr zu fürchten hat. Wunderschön, so ein Wort wird gerne ausgewählt. Aber wem ist das zugesprochen? Wir sehen am Textzusammenhang bei Jesaja, das ist dem Volk Israel zugesprochen. Und dennoch erlauben wir uns bis heute, so ein Wort auch auf uns anzuwenden. Wie kommen wir dazu? Was erlauben wir uns da? Wir tun das, weil wir glauben, dass durch die Wirkung von Jesus Christus auch wir Nicht-Israeliten, Erlöste, Gerettete, Befreite sind und Gottes geliebtes Eigentum und sein Volk. Jesus Christus starb auch für uns am Kreuz den Sühnetod für unsere Sünden. Er besiegte auch für uns die Mächte der Finsternis und des Todes. Und wir sind frei, erlöst. Diese gute Nachricht, dieses Evangelium gilt allen Menschen aus allen Völkern, wie dem Missionsbefehl zu entnehmen ist. Und darum gilt es auch dir und mir und allen anderen um uns herum. In seiner letzten von Matthäus berichteten Begegnung mit seinen Jüngern, nachdem er bereits von den Toten auferweckt worden war, da unterstrich Jesus nochmal kräftig seine Bevollmächtigung von Gott, dem Vater. Er sagte: Mir, keinem anderen, ist gegeben alle Gewalt, nicht nur ein bisschen. Im Himmel, okay, davon kriegen wir nicht so viel mit, aber gut zu wissen. Und auf Erden, hoppla, das betrifft uns hier und jetzt. Alle Gewalt, das heißt auch und nicht zuletzt die Macht, die Gewalt, Sünden zu vergeben, von Sünde zu befreien, zu erlösen. Wir sind erlöst. Wir sind frei durch ihn. Und dieses Geschenk der Befreiung ist seit Jesus nicht länger auf einige wenige beschränkt, nicht auf Israel allein, auch nicht auf uns hier, sondern soll allen Menschen zugutekommen. Alle sollen die Erlösung erfahren und frei werden. Was für eine gute Nachricht. Und darum hier nun ganz am Ende des Matthäusevangeliums der Sendungsauftrag an die erste Jüngerschar, und damit zugleich auch immer wieder neu an alle, die erlöst worden sind: Sagt es weiter, tragt es weiter, damit es alle Welt erfährt und auch in den Genuss der Erlösung kommt. Christ zu sein ist ein Genuss. Diese Mission ist in den vergangenen 2000 Jahren auch schon ganz gut gelungen, wenn man sich die weltweite Verbreitung der Christenheit vor Augen führt. Und es gibt weiterhin in vielen Regionen ein rasantes Wachstum der Christenheit. Allerdings stockt diese Bewegung leider ausgerechnet bei uns hier in Europa seit längerem. Und befindet sich vielerorts sogar auf dem Rückzug. Kirche schrumpft. Gottesdienstbesucherzahlen nehmen ab, nicht erst seit Corona. Die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus kommt nicht mehr so gut an bei uns im Lande. Und wer auf dem Landesverbandsrat in Aue dabei gewesen ist, der hat die Zahlen gehört. Im Landesverband Sachsen, unseres Gemeindebundes, ist die Mitgliederzahl um 78 Personen geschrumpft im letzten Jahr. 78 Personen, da wäre eure ganze Gemeinde weg, wenn man sich das mal so vor Augen führt, wie viel das sind. Wieder eine Gemeinde weniger im Landesverband Sachsen. Und wir Christen, wir rätseln nun und suchen nach Lösungswegen, wie sich das Blatt wieder wenden könne. Und da sollten wir meines Erachtens dankbar sein für einen wichtigen und auch berühmt gewordenen Hinweis eines Nichtchristen. Friedrich Nietzsche, der deutsche Philosoph aus dem 19. Jahrhundert, der hat seinerzeit bereits geschrieben, die Christen müssten mir Erlöster aussehen. Bessere Lieder müssten sie mir singen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Und das sagt er nicht als einer, der Vorurteile hatte oder der nur nach so einem äußeren erlösten Lächeln Ausschau hielt, von wegen, sie sollen mir erlöster aussehen. Und der war auch nicht auf einen anderen Musikgeschmack aus, wenn er sagt, die sollen mir andere Lieder singen, sondern das sagt er als einer, der im Pfarrhaus aufgewachsen ist, als Pastorensohn, der auf ein christliches Internat zur Schule gegangen ist. Der kannte die Szene also durch und durch und traf darum, denke ich, den wirklich wunden Punkt bei der Sache. Wir brauchen keine besseren Missionsstrategien und Methoden, damit sich das Blatt dann wieder zugunsten wachsender Kirchen wendet. Wir brauchen vielmehr Erlösung. Wir brauchen Erlösung. Denn Erlösung steckt an. Befreite Menschen sind zu beneiden. Freiheit ist ein kostbares Gut, wonach jeder Mensch strebt. Das ist ein Genuss. Und wenn der junge Nietzsche solche Freiheit im elterlichen Pfarrhaus und in der Lehrerschaft seines Internats gefunden hätte, wäre er sicher nicht zu einem der größten Kirchenkritiker seiner Zeit herangewachsen. So aber legt er den Finger in die Wunde und sagt, was ist das denn für eine Erlösung? Nein, danke. Glücklicherweise gab und gibt es aber auch in unserer Zeit und unseren Breitengraden Gemeinden, die gegen den Trend wachsen und ihrem Umfeld die Erlösung durch Jesus Christus nahebringen. Solche Gemeinden wurden in den 1990er Jahren im Bereich der anglikanischen Kirche, der Kirche von England, näher untersucht. Und die Merkmale solcher vitalen Gemeinden, wie sie in dem gleichnamigen Handbuch zur Gemeindeentwicklung genannt werden, wurden als Arbeitsmaterial für ein Seminar veröffentlicht. Und ich arbeite seit vielen Jahren, seit 2011 damit und freue mich, dass es jetzt auch Grundlage unseres Projekt Revitalisierung, ihr seht da den Namen, in unserem Gemeindebund geworden ist. Und gestern haben 28 Personen aus eurer Gemeinde erste Erfahrung damit gemacht und nach der Predigt werdet ihr auch ein wenig von den Ergebnissen noch hören, ihr, die ihr nicht dabei gewesen seid. Ich denke, wir tun gut daran, uns diese Erkenntnisse gründlich vor Augen zu führen und von solchen Gemeinden zu lernen. Wie sehen Gemeinden aus, die erlöst und ansteckend sind? Was kennzeichnet Gemeinden, in denen der Erlöser Jesus Christus offenbar wird? Gemeinde ist ja schließlich der Leib Christi, sagen wir. Gemeinde ist ein Brief Christi. Und wenn die zentrale Botschaft des Evangeliums die Erlösung ist, dann muss in der Gemeinde Christi auch Erlösung sichtbar und erfahrbar werden. Von den Menschen zu lesen sein, auch für sie erfahrbar sein. 7 Merkmale hat man in dieser Studie wachsender Gemeinden übereinstimmend festgestellt. Und die möchte ich euch noch mal ganz kurz vorstellen oder denen, die nicht dabei gewesen sind, gestern erstmalig vor Augen stellen. Das erste Merkmal lautet: Wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben an Jesus Christus. Das ist unsere Quelle, die Gottesbegegnung. Statt die Dinge nur am Laufen zu halten und irgendwie zu überleben, wenn das Gemeindeleben zur Routine geworden ist, zum Alltag, zur Pflicht, Gewohnheit, wo aber nicht wirklich mehr was passiert, wo es vielleicht nur noch um Richtigkeiten geht, dass man das alles richtig macht. Statt dass man den lebendigen Gott in seiner Mitte erfährt und wieder neuen Schwung kriegt durch diese Gottesbegegnung. So hat es doch mal angefangen, als wir uns für Christus entschieden haben, dass doch was passiert. Da haben wir doch was empfangen von ihm. Unsere Gottesdienste, die Gottesdienste einer vitalen Gemeinde sind Orte der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und zwar nicht nur für uns, die wir schon dazugehören, sondern auch für die, die dazukommen, die das noch gar nicht kennen. Dass sie mitbekennen müssen, hier ist der lebendige Gott zu Hause. Und alle Kraft und Motivation wächst aus dieser Gottesbeziehung heraus. Und die Bibel ist Gottes lebendiges, sprechendes Buch. Zweites Merkmal: Wir richten den Blick nach außen, statt uns nur mit uns selbst zu beschäftigen. Wir haben Kontakt, wir sind vernetzt, wir suchen der Stadt Bestes. Wir arbeiten zusammen mit all den anderen, die guten Willens sind. Sie kennen uns, wir kennen sie. Die großen Themen Gottes, Frieden und Gerechtigkeit, das sind unsere Themen. Nicht nur für uns, sondern für diese Welt. Was hier geschieht am Sonntag, das hat was zu tun mit dem, was morgen am Montag gefragt ist. Wir erfahren hier Zurüstung. Das hat was miteinander zu tun und wir sind diakonisch unterwegs. Wir geben Antwort auf die Nöte dieser Menschheit. Drittes Merkmal: Wir finden heraus, was Gott heute will. Deswegen da dieses Heute. Wir finden heraus, was Gott heute will. Was ist unsere Berufung? Eine vitale Gemeinde weiß um ihre Berufung hier und heute für ihre Umgebung. Sie versucht es nicht allen recht zu machen und dann blockiert man sich intern, sondern sie will es Gott recht machen. Und entsprechend sind alle miteinander unterwegs und wissen darum, welche Ziele gesteckt sind und anzusteuern sind. Und darum, viertes Merkmal: Wagt eine vitale Gemeinde Neues. Sie entwickelt sich, sie verändert sich ständig, sie wächst, weil sie ein lebendiger Organismus ist. Statt dass sie Veränderung oder Misserfolg fürchtet. Eine vitale Gemeinde, sie handelt als Gemeinschaft. Statt bloß zu funktionieren, wie so eine Institution, wie ein frommer Verein. Da sind lebendige Beziehungen gekennzeichnet von der Liebe und Gegenwart Gottes. Das ist ein Netzwerk, wo jeder seinen Platz findet und aufgefangen wird. Da arbeitet man zusammen, spielt sich die Bälle zu, fördert sich gegenseitig, ergänzt sich, ist ein Team Gottes. Eine vitale Gemeinde, sie schafft Raum, Lebensraum für alle, Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Bedürfnisse. Sie sagt nicht: Ah, dich, so einen wie dich wollte Gott doch nicht haben. Ihr lacht, aber welche Botschaften senden wir aus? Ich bin ja gestern mal hier so ein bisschen rumgegangen. Hier fehlt eine Rollstuhlrampe, liebe Leute. Behinderte sind hier nicht willkommen. Ist die Botschaft. uns, die uns das nicht betrifft, wir sind da nicht so sensibel, aber die schauen sich das genauer an und wissen, solche sind hier nicht gefragt. Vitale Gemeinde schafft Raum für alle. Sie handelt inklusiv statt exklusiv. Und eine vitale Gemeinde konzentriert sich auf das Wesentliche. Sie tut nur weniges, nämlich das, was sie von Gott erkannt hat als Berufung, und das macht sie richtig gut. Und das andere lässt sie getrost bleiben. 7 Merkmale einer vitalen Gemeinde. Das hat man herausgearbeitet. Wachsende Gemeinden kennzeichnet diese Haltung, diese Kultur, diesen Charakter. Was hat das mit der Erlösung durch Jesus Christus zu tun? Warum wird dadurch Jesus Christus selbst offenbar? Schauen wir uns die nochmal an. Eine vitale Gemeinde bezieht ihre Energie aus dem Glauben. Jetzt können wir zur Unterstützung das, genau. Eine vitale Gemeinde bezieht ihre Energie aus dem Glauben. Jesus Christus, der Sohn Gottes selbst, der hat aus der intensiven Gemeinschaft mit seinem Vater im Himmel heraus agiert. Das war seine Kraftquelle. Der hat sich zum Beispiel eine ganze Nacht, so lesen wir, zurückgezogen, hat dort aufgetankt, bevor er wieder den Menschen gedient hat. Er sagte, er, der Sohn Gottes, sagte, er könne nichts von sich aus tun. Und über uns sagte er nichts anderes. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich bin der Weinstock, ihr seid Reben. Erst wenn wir von Gott selbst, von Jesus berührt und gestärkt worden sind, haben wir etwas von ihm weiterzugeben. Ganz oben ansteht darum das eigene Glaubensleben, die eigene Erlösung und nicht die Aktion für Gott. Wir sind so geistliche Workaholics, wir meinen, wir müssen immer was für Gott tun. Nein, wir sollen etwas mit Gott tun, was er vorbereitet hat, was er uns gezeigt hat, wozu er uns berufen hat. Sonst ermüden wir, brennen aus. Wir sind zuallererst geliebte Gotteskinder. Erlöste Menschen wissen das, genießen das, ihre Gotteskindschaft, die Nähe Gottes und sind so frei. Das Zweite, eine vitale Gemeinde hat einen nach außen gerichteten Blick. Jesus hat sich nicht um sich selbst gedreht, sondern er hat die Nöte und die Bedürfnisse der Menschen wahrgenommen. Er hat ihnen zugehört, er hat zugeschaut, er hat gesehen, was da ist. Und so hat er ihnen gedient. Dietrich Bonhoeffer sagt es ja so, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Jesus sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das muss auch seine Gemeinde kennzeichnen. Und das ist etwas ganz anderes als Mitgliederwerbung. Dass wir so irgendwie aktiv werden, damit wir Menschen, und das ist ja dann immer das höchste Glück unserer Gefühle, in den Gottesdienst bekommen. Und noch schöner ist es, wenn wir sie durchs Taufbecken ziehen und zu Mitgliedern machen. Nein, darum geht es nicht. Entschuldigung, wenn ich das so flapsig sage. Es geht darum, den Menschen die Liebe Gottes nahe zu bringen, dass sie die schmecken, sehen, fühlen, Antworten bekommen auf ihre Nöte. Liebesdienst um der Menschen willen. Wenn das erste Merkmal erfüllt ist, ist das zweite auch kein befremdender und überfordernder Gedanke mehr. Als von Gott Beschenkte haben wir genug, um es anderen weiterzugeben. Wir sind so frei, anderen zu dienen, weil er uns gedient hat. Für uns ist gesorgt, dass wir anderen helfen können. Erstes und zweites Merkmal finden wir in dem Doppelgebot der Liebe wieder. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das dritte, eine vitale Gemeinde bemüht sich darum, herauszufinden, was Gott heute möchte. Jesus hat sich ausschließlich an Gottes Erwartungen orientiert. Das war seine Speise, sagte er mal. Johannes 4 können wir das lesen. Und entsprechend gefestigt konnte Jesus mit unangemessenen Erwartungen an ihn umgehen und hat notfalls die Leute auch mal stehen gelassen und enttäuscht. diese Freiheit, die gewinnt man nur, wenn man ganz in Gott geborgen ist, an Gottes Liebe gesundet ist und still auf Gottes Geist achtet und wartet. Dein Wille geschehe, lautet das Gebet, das Jesus uns zu beten lehrte. Und darum hat für die Gemeinde Jesu auch wirklich nur sein Wille zu gelten. Und das ist mehr als zu sagen, wir haben die Bibel und das ist unsere Grundlage und Orientierung. Da steht eine Menge drin. Und was ist dran? Eine vitale Gemeinde ist darum ihrem Wesen nach eine hörende Gemeinde. Ständig hörende Gemeinde. Und das hat Konsequenzen. Eine vitale Gemeinde wagt Neues und will wachsen, sie will sich entwickeln. Gottes Geist bewegt, führt, leitet. Mal führte er Jesus in die Wüste. Was soll er da denn? Der Geist Gottes führt ihn in die Wüste, lesen wir. Hatte seinen Grund. Meist führte der Geist Gottes ihn zu den Menschen. Aber er führt ihn auch an das Kreuz. Jesus betrat damit Neuland. Er tat nicht nur, was man so tut. Jesus war in allem gehorsam. Er wich nicht zurück. Und er tat so das wirklich Richtige zur richtigen Zeit. Was für ein Segen ist daraus gewachsen. Gott selbst hat sich in ihm offenbart, in Zeichen und Wundern. Fürchtet euch nicht, lautet seine Botschaft an seine Kirche immer und immer wieder. Angst vor Veränderung, Angst vor Fehlern sollte uns nicht kennzeichnen. Ich bin bei euch alle Tage, sagte Jesus. Auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir mal so einen richtigen Bock schießen. Ich bin bei euch alle Tage. Darum keine Angst vor Fehlern, keine Angst vor Veränderung. Darum sind wir so frei, auch neue, unbekannte Wege zu gehen, bei aller Wertschätzung des bisherigen. Und jetzt bitte das Bild von der Brücke. Ich habe euch gestern nur davon erzählt. Schaut euch diese schöne Brücke an. Ist sie nicht schön? Und findet den Fehler. Diese Brücke wurde mal von ihren Erbauern richtig gut gebaut, am richtigen Platz. Und dann änderten sich die Zeiten. Eine Hochwasserkatastrophe hat alles drumherum weggespült. Und der Fluss landete dort und die Brücke stand da und alles andere war weg. Wertschätzung des bisherigen. Die Erbauer haben das richtig gut gemacht. Keine Kritik. Aber jetzt ist was anderes dran. Und wenn es darum geht, als Gemeinde ein neues Land zu betreten, Neues zu machen, zu verändern, ist das nicht Kritik am bisherigen, sondern die Einsicht, wir brauchen Neues. Das war gut, aber es braucht was anderes. Gemeinde ist ein lebendiger Organismus, der sich ständig verändert und darum muss sie immer wieder Neues wagen und sich entwickeln. Das fünfte, eine vitale Gemeinde handelt als Gemeinschaft. Jesus war da nicht so, er ist da so der Rabbi und da ist so das Volk, sondern er hat das Leben geteilt. Komm und sieh, hat er gesagt, hat zu sich eingeladen, hat mit den Menschen das Leben geteilt und hat sie so gelehrt, Gott zu vertrauen, Gott zu erfahren, Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und Jesus hat seine Jünger auch nie als Einzelkämpfer ausgesandt, sondern immer mindestens zu zweit. Und wenn dann doch einer mal alleine unterwegs war, dann nicht ohne den Rückhalt, die klare Berufung einer Gemeinde, denken wir an den Philippus, den Diakon, wie er da auch durch die Wüste lief, was soll er da? Na, hatte schon seinen Grund, ihr kennt die Geschichte. Und auch der Apostel Paulus war ja von der Gemeinde gesandt und war mit einem Team unterwegs. Gemeinschaft. Geheilte Beziehung zwischen Gott und Mensch und unter unterschiedlichsten Menschen, die durch Jesus Christus miteinander verbunden sind. Das kennzeichnet Gemeinde Jesu, den Leib Christi, Gemeinschaft. Gemeinschaft in der Liebe Gottes. Darin wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe habt untereinander. Das ist das Markenzeichen. Wir sind gemeinsam Gottes Team. Jeder darin ist von Gott begabt und berufen, seinen Teil beizutragen, sodass niemand allein die Lasten zu tragen hat. Jeder ist in gewisser Weise auch für den anderen mitverantwortlich. Er, Christus, ist der Herr. Wir sind Brüder und Schwestern auf Augenhöhe untereinander. Wir sind ein lebendiger Organismus, keine Organisation. Obwohl es Organisation braucht. Organisation gibt dem Organismus Halt. Aber der Organismus gibt der Organisation Inhalt. Und darum geht es. Der Inhalt ist Jesus Christus, der lebendige Gott. Und darum, weil es so etwas Lebendiges ist, darf Gemeinde auch nicht exklusiv sein, sondern immer nur inklusiv, offen. Offen für alle. Eine vitale Gemeinde schafft Raum für alle. Jesus hat sich mit Menschen umgeben, die also gar nicht zu ihm passten, ne? Das war ja auch der Kritikpunkt. Dieser nimmt die Sünder an, der isst mit ihnen Tischgemeinschaft. Das war was. Das machte man mit jedem. Jesus hat es mit jedem gemacht. Jesus hat das zugelassen und diese Menschen, die blieben bei ihm. Sie fühlten sich von ihm angenommen, angezogen und durften bei ihm sein und erlebten in der Gemeinschaft mit ihm heilsame Veränderungen. Denken wir an Zachäus, an diesen Gauner. Wir brauchen keine Angst vor Ansteckung durch Sünde zu haben, liebe Geschwister. Wir dürfen nicht fürchten, anderen zu begegnen. Nicht diese Haltung der Separation, geradezu Apartheid. Wir heilig hier, da böse Welt. Jesus hat das anders gelebt. Und das war der Skandal. Wir dürfen in diesem Selbstbewusstsein unterwegs sein. Komm du erst mal rein. Wir dürfen in dem Selbstbewusstsein unterwegs sein, Christus in uns. Wir sind Erlöste und Erlösung steckt an. Erlösung steckt an und bringt Heil den Sündern. Und all diese Vielfalt und Originalität eines jeden einzelnen Menschen, die wir so sehr schätzen, sofern sie uns persönlich betrifft, die ist ja auch von Gott bejaht und gewollt. Sein Zuspruch, du bist geliebt von mir, du bist mein, das gilt jedem. Und wie könnte da seine Gemeinde neue Zäune aufrichten, die er doch gerade abgerissen hat? Eine erlöste Gemeinde nimmt Menschen an, so wie Christus sie angenommen hat. Und schließlich, eine vitale Gemeinde tut nur weniges, aber das macht sie richtig gut. Sie konzentriert sich auf das Wesentliche. Jesus, der hat sich nicht verzettelt in dem Vielerlei. Er sagte, er könne nur tun, was er den Vater tun sieht. Erlösung durch Jesus Christus führt nicht zum Burnout. Jesus sprach vom sanften Joch und von der leichten Last, als er zu sich rief und zu seiner Ruhe einlud. Das gilt nicht nur für den Einstieg, sondern das gilt es durchzuhalten. Gemeinde ist zwar eine Dienerin aller Menschen, aber dabei kein DAX-notiertes Unternehmen, das sich auf dem Weltmarkt zu behaupten hätte. Gemeinde ist Ort des Heils und der Heilung, der Erlösung durch Jesus Christus. Gott ist da. Gottes Wille ist entscheidend. Aus Gottes Kraft will alles getan sein. Gott selbst handelt, wenn wir das, was wir von ihm gehört und empfangen haben, in die Tat umsetzen, mehr nicht. Und Gemeinde hat darum nicht nur eine gute Nachricht zu haben, sie hat eine gute Nachricht zu sein in allen ihren Lebensäußerungen. Wir sind so frei, nicht alles zugleich in Angriff nehmen zu wollen. Wir trauen Gott den richtigen Zeitplan zu, machen nur einen Schritt nach dem anderen. 7 Merkmale vitaler Gemeinden, die dem Wesen und Leben Jesu entsprechen. Wir sollen als Einzelne Jesus ähnlich werden, ne? Bis Christus in uns Gestalt gewinnt, das kennen wir. Je ähnlicher wir Jesus als Einzelne, aber eben auch als Gemeinde als dessen Leib werden. Je mehr unsere Merkmale seinen Merkmalen entsprechen, umso deutlicher und einladender wird die Botschaft von der Erlösung durch Jesus Christus auch durch uns mit Worten und Taten verkündigt werden. Und Menschen werden Sehnsucht bekommen nach diesem Leben. Nach diesem Leben mit dem lebendigen Gott. Sie werden seine Freiheit begehren. Sich taufen lassen wollen zur Vergebung ihrer Sünden. Sie werden seinen Willen tun wollen. Denn an einem solch großartigen und heilsamen Werk, da will man doch gern beteiligt sein. Die sind doch zu beneiden, die schon dazugehören dürfen. Christen sind nicht zu bedauern. Das muss wieder sichtbar werden im Leben von uns Christen. Christ zu sein ist ein Genuss, ein Vorrecht. Alle Welt ist Ziel der Liebe Gottes, die sich in Jesus offenbart hat. Und das ist eine erlösende Liebe, die uns befreit. Das ist eine ansteckende Liebe. Amen.
Jetzt glaubt nicht, dass das, was ihr hier seht, na gut, über was Benno uns gerade gelehrt hat, dass das was Neues ist. Das sind die Kennzeichen der ersten Gemeinde. Die erste Gemeinde, die hat die Kraft und Orientierung aus dem Glauben bezogen. Sie haben ihren Blick nach außen gerichtet, sie haben den Witwen und Waisen geholfen, sie sind wirklich nach außen gegangen, haben auch das Evangelium wirklich verkündigt und haben auch herausgefunden, was will Gott heute? Haben Neues gewagt. Sie haben als Gemeinschaft gehandelt, sie hatten alles gemeinsam, sie haben Raum für alle geschaffen. Und haben sich auf das Wesentliche konzentriert. Das ist jetzt kein Programm, was ganz neu aufgelegt worden ist, sondern es ist was, ja, was wir gestern wieder ganz neu entdeckt haben. Und ihr habt diese Blätter an der Seite, diese Flipchart-Blätter alle gesehen. Und jedes dieser sieben Blätter hat sich auf eins dieser sieben Sachen spezialisiert. Und wir sind durchgegangen, haben gesagt, ja, was müssen wir denn jetzt tun als Gemeinde? Und jeder so ein kleiner Zettel ist von einer Person geschrieben und der eine hat gesagt, ja, das würde ich hier dran verändern, hier würde ich da dran arbeiten. Und ich muss nochmal dieses Flipchart nochmal hochhalten. Wir haben uns das angeguckt und haben das selber bewertet. Und haben gesagt, eine Strichliste gemacht und gesagt, wo stehen wir denn? Wo siehst du dich hier als Gemeinde? Wo sehen wir die Gemeinde? Wie gut sind wir in Kraft und Orientierung? Wie gut sind wir im Blick nach außen und so weiter? Und ihr seht, es ist ganz unterschiedlich gekommen. Wir haben uns ganz unterschiedlich bewertet, weil jeder einen anderen Blickwinkel hatte. Und dann haben wir gesagt, warum ist es denn so unterschiedlich? Haben uns darüber ausgetauscht, warum wir das so unterschiedlich sehen. Und jeder hat was anderes gesehen. Und das hat uns eben dazu veranlasst, dann zu sagen, jetzt lasst uns mal Gruppen machen. Dankeschön, Benno. Jetzt lasst uns mal ein paar Gruppen machen und lasst uns darüber mal austauschen. Dann haben wir aus den Gruppen das mit den vielen Zetteln uns dann zusammengesetzt und haben gesagt, guckt, was ist jetzt zu eins? Wir beziehen Kraft und Orientierung aus dem Glauben. Was seht ihr als Schwerpunkt, was wir anpacken müssen? Und da war der Schwerpunkt auf ein Schlagwort heruntergebrochen. Wir brauchen Gebet, die Gebetsangebote müssen genutzt werden. Zu dem Punkt 2, wir richten den Blick nach außen, unsere Außenwirkung, was wäre da unser Schwerpunkt, auch Medienarbeit, Internetauftritt und so weiter, da können wir was tun. Zu drittens, wir finden heraus, was Gott will. Was will Gott? Er will, dass wir aufeinander hören, dass wir aneinander dass es eine Bereicherung ist, unsere Unterschiedlichkeit. Dass wir das erstmal erkennen. Dann zu viertens, wir wollen Neues wagen. Kreative Veranstaltungen könnten sein, da steht quartalsweise, da hieß ja, das quartalsweise haben wir ja schon, was, wir könnten es eigentlich noch viel öfter machen, mit Außenwirkungen, in Freiluftgottesdienst oder ja, wir müssen nach außen sichtbar werden. Zu fünftens, wir handeln als Gemeinschaft. Tja, da hat man dann gesagt, ja, Kleingruppen, Hauskreise und so weiter stärken als Gemeinschaft, aus einer kleinen Gruppe auch eine große Gemeinschaft zusammen haben. Und dann hat man, weil wir haben uns je nachdem, wie wir uns aufgeteilt haben, zu sechstens keine eigene Arbeitsgruppe gehabt. Sechstens, wir schaffen Raum für alle, aber ihr werdet merken, das geht deshalb nicht unter. Zu siebtens hat man die Sache, was da steht, Lastenausgleich. Wie können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren? Wie können wir da auch von der Arbeit, die wir vielleicht, wo manche sagen, wir sind schon eigentlich ganz schön überlastet, wir machen es aber, weil sonst niemand macht, wie können wir das hinkriegen, da uns da ein bisschen die Lasten besser zu verteilen, um uns wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und jetzt hat Benno gesagt, und das war das Schwierige erstmal, wie können wir das hinkriegen, jetzt erstmal einen Punkt herauszuarbeiten, wirklich einen Punkt. Wir können uns nicht gleichzeitig auf alles konzentrieren. Auf einen Punkt, tja, und das seht ihr dann hier vorne, miteinander, aufeinander hören. Und der dritte Punkt ist ja eigentlich, wir wollen, was Gott will, Gottes Willen erkennen für heute. Und das ist eigentlich nichts Neues. Das ist nichts Neues, was wir gehört haben, Gemeinschaft zu haben, aufeinander zu hören. Das haben wir in den letzten Jahren schon mehrmals gehört von Gott. Und ich freue mich darüber, dass Gott das bestätigt hat eigentlich damit. Auch mit dem gestrigen Kurs, mit dem gestrigen Tag, mit dem wir zusammengearbeitet haben, dass wir mehr Gemeinschaft brauchen und Gemeinschaft vielleicht auch anders gestalten, als wie wir sie jetzt gestalten. Und damit wagen wir Neues. Punkt 4. Und damit handeln wir auch als Gemeinschaft. Punkt 5, weil wir müssen das alle gemeinsam machen. Das ist nicht jetzt die Gemeindeleitung, auf die jetzt gewartet wird. Na, was habt ihr denn jetzt Neues mit uns vor? Nein, wir handeln als Gemeinschaft. Und ich wünsche mir und wir wünschen uns, dass wir, die ihr gestern nicht dabei seid, dass wir euch ein ganzes Stück mit reinnehmen konnten heute. Und dass auch in Zukunft, dass wir als Gemeinschaft handeln, gemeinsam daran arbeiten, wie können wir mehr zusammen sein, wie können wir mehr Außenwirkung bringen, wie können wir dann auch mehr Kraft und Orientierung aus dem Glauben beziehen, indem wir auch mehr gemeinsam beten. Das heißt nicht, dass wir gemeinsam jetzt mehr Gebetsveranstaltungen machen, aber vielleicht wird unser Treffen manchmal ganz anders aussehen. Vielleicht werden wir zusammen im Gottesdienst da wird vielleicht einmal ganz anders aussehen, der Gottesdienst, gar nicht so, wie ihr es gewohnt seid. Ach, wieder was Neues, wieder was anderes, wird vielleicht der eine oder andere denken. Haben wir schon immer mal was Neues gemacht, ne? Aber wir können es, das haben wir heute auch gehört, nicht jedem recht machen. Aber wir wollen es gemeinsam machen und wir wollen Neues ausprobieren und wollen gemeinsam dran arbeiten. Und dann werden wir nach einer gewissen Zeit, ich glaube, der Termin, da steht schon, Markus, kannst du mal helfen, was ist der nächste Termin ist, wo dann der Thomas Diekmann, der gestern mit wieder da ist, wo man ein Stück fiegt, wo der wieder da ist, er wird da sein und wird das, was Benno angefangen hat gestern, fortsetzen. Er wird es ein Stück moderieren und wird sagen, also pass auf, wie weit seid ihr jetzt gekommen? Was hat sich verändert in der Zeit? Was habt ihr für Dinge getan? Was habt ihr für Dinge verändert? Gebetsangebote nutzen, Medienarbeit, aufeinander hören, das hängt alles zusammen. Und damit, wenn wir uns treffen, gibt es auch den Lastenausgleich. Da gibt es auch, dass wir sagen, Mensch, ich habe das und das und das, kann das jemand, ach, kann ich gerne für dich übernehmen. Wir werden uns vielleicht treffen zum Gemeindetreff und nicht zum Gemeindegebet. Wir werden uns vielleicht, ja, ich muss nochmal anfangen, wir werden uns treffen zum Gemeindetreff und Gemeindegebet und werden sagen, mal sehen, was wir heute machen. Und vielleicht beten wir auch zusammen. Und wir wollen nicht, dass was hinten runterfällt. Markus, hast du einen Termin? Der 24.09. Da werden wir uns wieder hier zusammentreffen und dann müssen wir Rechenschaft ablegen. Voreinander. Voreinander. Und sagen, was haben wir gemacht damit? Wir brauchen das. Dass es nicht im Sande verläuft. Nicht, dass wir Druck aufbauen, Aber manchmal brauchen wir so ein bisschen Druck, um zu arbeiten. Nee, dazu haben wir uns entschieden. Ja, ich möchte, dass ihr euch, ja, da euch ein bisschen gestern in das Gestern mit reinnehmen. Und jetzt wäre es gut, wenn wir auf das, was wir gehört haben, kurz noch reagieren, in ganz kurzen Gebeten. Und ich mache den Abschluss von der Gebetsgemeinschaft. Und du wirst dann vielleicht noch den Segen sprechen. Ja, danke.
Ich lade euch ein, aufzustehen. Wir wollen beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Und dann möchte ich euch den Segen Gottes zusprechen. Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lass sein Angesicht leuchten über dir, sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.